Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja. So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Morgen, Schätzchen. Oh, was ist denn mit dir los?
Ich bin Müdelein. Ich bin ganz, ganz Müdelein.
Du hast Migräne gehabt gestern.
Ja. Ja, nicht ganz. Also, es war dicht, schrammte dicht vorbei, du. Ich hasse das wie die Pest.
Ja, ich hab das.
Hast du den Apparat schon wieder angemacht?
Natürlich habe ich den Apparat.
Oh, morgen, ihr Lieben. Zack, ist die Stimme da. Zack, ist die Frau professionell.
Ja, wenn die dich sehen würden, dann würden sie wissen, was.
Wie war's? Ja, diese Wawuschels damals oder so, ne?
Genau.
Ich sehe aus wie ein dicker, kleiner Wawuschel. Nee, so klein bin ich ja nicht, großer Wawuschel.
Ich kenne ja meine süße Maus und ich weiß, was hilft gegen Migräne bei Annika, ist ein absolut richtig geiler Berliner.
Oh, guck mal.
Ja, und ich habe uns nämlich noch Berliner besorgt.
Ja, weil, Leute, ich glaube das gar nicht. Also, neulich saßen wir hier und ich guckte so in die Runde und ihr glaubt es nicht, es sind immer noch rote Kerzen an. Wir haben immer noch die Weihnachtsbeleuchtung.
Hallo, habe ich gesagt, Weihnachten ist dann zu Ende, wenn ich sage, es ist zu Ende. Hast du meinen Bart geschnitten?
Nein,
habe ich. Ich sehe aus echt wie Catweasel hier, aber in XXL-Form.
Ja, das sieht immer besser aus.
Weil du sagst, du willst ein Foto von mir machen.
Also eins habe ich schon gemacht.
Ja, das ist auch so.
Das ist
echt. Irgendwann, vielleicht schicken wir denen das mal rüber. Ne?
Mhm.
Aber ich sehe echt aus, die Leute gucken, die schwanken, ist er jetzt Weihnachtsmann-Penner oder Catweasel in...
Ja, such dir was aus. Du kannst ja dazu heute... Na gut, was? Ich sag dir nichts.
Nee, erzähl.
Nein.
Wir sind unter uns.
Gestern Morgen ist er laufen gewesen und dann hatte er so ein kleines Mützchen auf.
Ja.
Und dann sah er wirklich aus wie diese Weihnachtswichtel. Kennt ihr die? Die so nur aus Mütze und Nase und Hintern bestehen.
Ah, toll. Ja, super.
Und dazu diese kleine runde Brille, es war ein Traum. Mhm. Also die Erotik hat einen Namen, ne?
Sowieso. und irgendeiner hat mir auch geschrieben, auf Instagram, glaube ich, ich soll doch wieder in die Zwergenwelt wieder zurückgehen.
Ja, geht also dahin, wo du wohnst.
Der hat da an Tolkien gedacht und ich habe nachgeguckt. Die Zwerge, ne, in Tolkiens, in Herr der Ringe, sind ja super, erstmal handwerklich super begabt, sind ganz, wie soll ich sagen, ganz kräftig und ganz stark.
Mhm.
Und wenn man einen Zwerg zum Freund hat, ne, dann hast du einen richtig Verbündeten.
Aber so. Du bist kein Zwerg. Du bist ein Pseudo-Zwerg, weil weder bist du handwerklich begabt.
Ups. Stimmt.
Das mit dem handwerklich begabt, das nehmen wir mal ganz
weit weg. Jetzt mal das Thema mal wechseln. Was ist
Ja, ist ja gut, mein Mäuschen. Ich hab dich ja trotzdem lieb.
Ja, weil ich dich mit Berliner versorge.
Ja, natürlich. So. Ja. Die Hand, die mich füttert. die Birne. Mann. Aber der Berliner, Leute, und zwar einer... Mit Pflaumenmus.
Natürlich.
Oh, ich liebe Berlinern mit Pflaumenmus.
Und wir haben noch einen geteilt.
Ja.
Und den nennt man hier oben noch den beschwipsten Berliner.
Ja,
der ist beschwipst.
Beschwipst.
Besoffen.
Besoffener Berliner. Mhm. Da ist so eine komische, lustige Creme drin.
Eierlikör, Champagner,
Elbe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so richtig feist.
Mhm.
Und damit das nicht genug, da waren noch nicht genug Kalorien drin, hat man dann noch da oben drüber eine Schokoschicht mit heller und dunkler Schokolade gemacht.
So.
Mir geht nicht, ne?
Weder ist Weihnachten vorbei, noch ist Neujahr, dieser ganze
Kampf. Silvester, Tilly sagt, wann das vorbei ist.
So.
Genau. In dem Moment, wo er dann sagt, es ist vorbei, gehe ich dann auch bei seinem Bart bei, wenn ich dann noch ein Foto gemacht habe.
Oh.
Ja.
Und bis dahin muss ich, Okay.
Du tust das, weil du mich liebst.
Ja, ich tue alles nur, weil ich dich liebe.
Ja.
Ja.
Sonst. Du hast dir das Leben aber anders vorgestellt.
Oh mein Gott. Nein, ohne dich wäre es langweilig.
Ja, siehst du, ich bringe immer wieder Würze
tust
in dein
du.
Leben.
Absolut.
Ja.
Absolut. Aber viel zu Würze. Scharf gewürzt ist manchmal.
Ich bin das Chili für dich. Ich bin dein Chili. Dein Ingwer. Oh Gott, Leute.
Oh. Wir wollten eigentlich heute über ein ernstes Thema
reden. Ja, völlig ernsthaft. Wo sind wir denn jetzt hingegangen?
Ja, ich weiß
das zeigt aber deutlich, wie der Mensch mit solchem Thema umgeht. Verdrängung.
Ja, du mogelst dich da auch drum rum, ne? Ich auch so ein bisschen, aber es nützt nichts. Wir haben nämlich von Carla.
Witzigerweise ist sie aber auch nicht die Einzige. Wir haben vor kurzer Zeit nämlich schon mal eine ähnliche Mail bekommen. Es geht um das Thema, wie wir mit Katastrophen umgehen.
Genau.
Katastrophenmeldungen.
Ja.
Und wir hatten uns in der Vorbereitung so darüber unterhalten und haben festgestellt, dass wir ja noch diese glückliche Zeit hatten, die man heute sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass man nicht jede Horrornachricht verfügbar hatte. Also sofort.
Nee.
Wir hatten ja Print, als wir klein waren, Print oder jung waren. Gut, es gab Zeitungen und es gab das Fernsehen.
Und Radio
natürlich. Und Radio. Das heißt, wenn wir das Radio nicht angemacht haben, wenn wir nicht Fernsehen angemacht haben und uns eine Zeitung besorgt haben, war die Nachricht einfach nicht vorhanden. Heute im Zeitalter des Internets ist es einfach, in dem Moment, wo das Ding an ist, habe ich das auch schon als Ticker, als Meldung überall im Internet, also bei Instagram oder sonst wo auf den Foren. Es wird die ganze Schauergeschichte der Menschheit kommt ungefiltert durch diesen Apparat auf uns zu. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Und da hatte nämlich, hat schon mal jemand eine Mail geschickt und gesagt, wie gehen wir damit um? Mhm. Das fand ich schon da ein tolles Thema. Mhm. Und jetzt hat sich Carla nochmal an uns gewandt. Die hat auch selber einen Podcast. Und das Tolle war, dass sie hat das so toll geschrieben, wie sie daran gekommen ist und oder wie sie darüber nachgedacht hat. Und außerdem hat sie uns gelobt. Sie hat gesagt, wir sind das Pflaumenmus für ihren Morgen.
So.
Und komischerweise, da bin ich absolut bestechlich, wenn mir jemand eine Lobhudelei an die Birne wirft. Oh, dann werde ich ja weich wie sonst was.
Und stell dir vor, sie hat wirklich bis auf 10, aber das werdet ihr gleich hören, bis auf 10 Folgen hat sie alle gehört.
Alle.
Und sie lebt noch und ist gesund und guter Dinge.
Wir hatten aber noch jemand anderen, der auch sich jetzt langsam durchhört. Ja. Leute, ich finde das so toll, wenn jemand wirklich sagt, ich finde das so, mir gefällt der Podcast so prima, dass ich mir jetzt alle anhöre. Ihr wisst gar nicht, was ihr uns damit antut. Absolute Rührung. Tilly hat ja sowieso nach seinem Aneurysma einen Emotionschip eingepflanzt bekommen. Der muss immer weinen. Und nein, aber wir sind dann immer ganz gerührt und denken immer, das kann doch gar nicht sein, unser Gequatsche hier und so. Ist so. Und dann sind wir immer ganz, ganz stolz. Ganz und
genau.
Ja. Und so.
Und deswegen,
so, und halt doch mal einen Sabbel.
Siehst du, ich darf nichts sagen.
Nein,
Ich sag nichts. Und darf erst in Berliner.
Ist. Komm, mein Mäuschen, ist.
Ja, ja, ja.
Du hast keinen Wasserkopf. Ei. Oh. Und dann habe ich gesagt, gut, das finde ich eine tolle Idee. Wie ist sie darauf gekommen? Und dann hat Michael gesagt, ja, ich kenne sie nur vom ich weiß nicht, wo Instagram oder was, wie das alles ist. Bin ja da ein Dinosaurier. Und dann habe ich gesagt, ja, die versuch doch mal, frag sie doch mal.
Ja.
So, und das hat Tilly getan. Und wie Tilly das dann immer so tut, ist ja nicht einfach, wie bist du darauf gekommen? Antwort, Schluss. Nein, nein. Wir haben ja erstmal so ein bisschen Geplänkel. Und
ja, ich muss gerade auch erstmal kennenlernen ein bisschen.
Okay.
So,
ja. Also Leute, und die Idee war einfach, jetzt mal zu gucken. Wir haben nämlich überlegt, dass wir öfter mal so einfach mal so Einspieler bringen oder sowas, wenn wir mit Leuten gesprochen haben. Weil wir werden jetzt im neuen Jahr, haben wir uns vorgenommen, ein bisschen mutiger.
Echt?
Mit unserem Podcast.
Haben
ja.
Wir?
Das ab und zu, das soll jetzt nicht zum Standard werden, aber vielleicht mal einfach jemanden, mit dem wir sprechen, egal wie sich das gerade so ergibt, dass wir das dann mal reinbringen oder so. Und das versuchen wir jetzt mal.
Ja.
Und Leute, ihr wisst, wir sind absolut super, was die Technik angeht. Absolute Profis.
Sind wir.
Ne? Toll. Und,
also ich habe das Gespräch mit Carla über Skype aufgenommen, was ja schon mal wow. Und ich habe sogar geschafft, dieses Gespräch in meinen Computer reinzumogeln.
Ach, das waren die Bohrgeräusche.
Das war so, hat Stunden meines Lebens.
Hammer und Meißel.
War das so schwer. So, dass Annika hat es noch nicht gehört. Ihr habt es noch nicht gehört. Der Einzige, der es gehört hat, sind Carla und ich. Das heißt, wir halten uns zurück, ne, Carla und ich auch. Und dann hört ihr einfach mal zu und Annika hört auch zu.
Ja.
Und dann lasse ich das auch einfach jetzt
mal. Ja, dann mach doch mal endlich.
Bestätigen, gut. Aber dann sage ich jetzt einfach mal herzlich willkommen, Carla. So, Carla. Carla ist zugeschaltet via Skype und wir nehmen das vorher auch, Carla. Und ich frage Annika, dass sie noch ein bisschen mit Migräne hingelegt. Ne?
Ah, super.
Von mir ein herzliches Hallo. Es ist natürlich als inzwischen Stammhörerin, eine sehr, sehr große Ehre, auch mal sozusagen live dabei zu sein.
Ja, super.
Wir machen jetzt, glaube ich, noch knapp 10 Folgen fehlen.
Ja, man
kann. Das ist Wahnsinn. Also Carla muss man, ich, wir kennen uns jetzt zum ersten Mal so wirklich, wir reden zum ersten Mal so live miteinander, mehr oder weniger. Aber ich habe natürlich geguckt, also Carla, du bist ja eine Bücherwürme, ne?
Ich auch.
Ich habe geguckt auf deiner Homepage, ganz süß. Also darf ich das sagen, du warst also schon als Kind, warst du die Ausleihkönigin in der örtlichen Bibliothek.
Ich auch.
Und hallo, hör zu, Vorlesemeisterin in der Grundschule, mehr geht doch nicht.
Ja.
Also, ja. Entschuldige. Die Karriere ist doch klar damals, ne? Wo, in welche Richtung das gehen soll.
Ja, tatsächlich bin ich auch, ich bin am Welttag des Buches geboren.
Ah, auch noch.
Also von daher, tatsächlich ist das auch gleichzeitig der Welttag des Bieres. Ich war also noch eine Amtskarriere in Frage gekommen, aber nee, ich war schon immer sehr, sehr interessiert an allen Welten außerhalb meiner.
Ja.
Und ich bin wahnsinnig neugieriger Mensch. Ich möchte ganz viel von den Menschen erfahren, von den Menschen aus der anderen Welt, aus der Vergangenheit, was jemand anderen so bewegt. Mhm. Und da kann man natürlich in der Literatur ganz, ganz viel erfahren. Mhm. Und deswegen bin ich eben auch so ein großer Fan von eurem Podcast, weil man da eben auch, finde ich, eben nicht nur viel über euch erfährt, sondern vor allen Dingen auch über sich selbst.
Oh ja.
Super.
Immer so reizende Kommentare, und du weißt es und die anderen wissen es auch, das ist ja sozusagen unsere Freude und unser Lohn und auch die Motivation, so weiterzumachen. So. Und deswegen haben wir gesagt, so Carla hat nämlich eine E-Mail geschickt und hat gesagt, Leute, ich habe hier ein Thema, das würde ich gerne, dass ihr das mal irgendwann besprecht. Und das habe ich Annika vorgelesen und die sagt, jo, das ist ein super Thema und das machen wir sofort. Und ja, erzähl uns einfach, was für ein Thema bewegt dich, wo du sagst, bitteschön, Psychologen beim Frühstück, jetzt darüber schnack dir mal ein bisschen. Worum geht's?
Also ich bin nicht 24 Stunden am Stück, aber sehr, sehr viel durch meinen Beruf und auch mein Leben Teil der digitalen Generation und habe auch sehr, sehr viele Follower auf allen Kanälen und muss täglich sehr, sehr viele Informationen verarbeiten. Und ich glaube, das geht ja inzwischen uns allen so, selbst wenn wir das nicht hauptberuflich machen, wie jetzt ich als Journalistin, dass wir einfach so zugestimmt werden mit Informationen aller Art. Und viele davon sind aufgrund von Clickbaiting und weil es in den sozialen Medien besser funktioniert und von den Algorithmen auch so getriggert ist, sind einfach negative Nachrichten. Und sie werden sogar noch überzeichnet. Das ist ein ganz schöner Terror, den wir da so den ganzen Tag erleben. Und der lässt uns, finde ich, oft hilflos zurück, weil wir nur mit den schlechten Nachrichten bombardiert werden, aber nicht mit Lösungen dazu. Das ist von der politischen Entwicklung, das ist von Umweltschutz natürlich. Jetzt ein Beispiel, die große Feuerkatastrophe in Australien. Ich merke, dass mir, die ich das schon seit Jahren mache, das ganz gut gelingt. In meiner Familie und im Freundeskreis ist das aber nicht so. Und wir haben ganz oft das Thema, wie bleibt man auf der einen Seite informiert, auf der anderen Seite packt man sich aber nicht zu viel von diesen negativen Sachen drauf, weil für einen empathischen Menschen ist das ja ganz schwierig zu verarbeiten. Und wie kommen wir dann auch tatsächlich in die Lösung, also in die Tat und in die Veränderung, anstatt jeden Abend sozusagen weinend daheim zu sitzen und zu sagen, oh Gott, die Welt ist eine
völlig... Das ist schlecht, ne? Ja.
Und auch nicht abzustumpfen. Ne? Und ich finde, das ist jeden Tag und für jeden Menschen ja eine ganz unterschiedliche Balance. Und ich finde das sehr, sehr spannend, aber auch sehr herausfordernd, weil die Nachrichten werden ja nicht weniger mit der Zeit, werden ja eher mehr. Und da dachte ich, dann frage ich doch mal die Profis,
wie wir damit umgehen.
Ratschläge haben.
Ja, ja, habe ich befürchtet, dass du sowas...
Ja, ja, die Profis.
Ja, die muss man jetzt ran. Nein, aber ich finde das ist also Carla. Hallo Carla, viele Grüße. Ja, normalerweise hätten wir das Gespräch natürlich zu dritt, dann hätte ich sie gleich fragen können. Aber so ist das natürlich so. Sie hat ein Wort gebraucht, was ich natürlich überhaupt nicht kenne. Aber gut. Was Cyber irgendwie, keine Ahnung, ist schon wieder weg. Ich fand das lustig, diese letzte Geschichte. Das hat Carla so ganz, ganz en passant gesagt, weil sie sagte, die schlechten Nachrichten werden ja nicht weniger, sondern eher mehr. Es gibt einen schönen Spruch dazu. Und ja, zwar von einem von Herrn Martin Gerhard Reisenberg. Das ist ein Autor und auch Diplom-Bibliothekar, also auch ein Bücherwurm. Der hat nämlich gesagt, je enger die Welt wird, desto mehr zeigt sie ihre Katastrophenzüge. Mhm. Und genau das ist es, je enger die Welt wird. Es wird immer enger. Das heißt, wir haben Nachrichten von den letzten Orten dieser Welt in Echtzeit. Ob es nun direkt vor der Katastrophe ist, jeder, der dort ist, kann sein Handy anschalten und in Echtzeit Dinge aufnehmen, ins Netz stellen. Das heißt, ungefilterte Bilder, ungefilterte Meinungen können einfach so überall vorhanden sein. Mhm. Und sie sind auch überall. Völlig logisch. Nun muss man sich immer überlegen, wie geht der Mensch daran an das Leben ran? Ist eine Katastrophe, stehen natürlich viele Menschen und machen Filme. Das sehen wir schon, wenn hier ein ganz normaler, was heißt normaler, aber ein schlimmer Unfall auf einer Autobahn ist, dann kommen alles ins Stocken, weil alle erstmal die Handys rauszücken und bar jeder Vernunft und jeder Moral und so erstmal draufhalten. Und dann das möglichst schnell auch noch ins Internet stellen. Mhm. Das heißt, jede Katastrophenmeldung ist sofort verfügbar und kommt ungefragt auch überall daher. Mhm. In dem gleichen Maße, wie das jetzt überall verfügbar ist, kommt aber nicht das, was positiv ist, in der gleichen Zeit. Mhm. Wir können eigentlich davon ausgehen, dass es in der gleichen Zeit mehr positive Dinge ist. Aber die werden ja nicht im gleichen Maße ins Internet gestellt und es würden uns auch nicht so interessieren.
Nein. Ne? Das ist auch das, was Carla sagte, ne? Dass man die negativen Mitteilungen, die triggern einfach mehr, die werden auch mehr verbreitet.
Also, genau, ja, da hat sie völlig recht. Und deshalb, weil diese Verfügbarkeit so riesig ist, haben wir auch das Gefühl, dieses Problem ist so groß. Das Problem ist im Grunde nicht anders als in anderen Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Es gab immer prozentual zur Bevölkerung gibt es immer eine entsprechende Menge von Katastrophen und schlimmen Dingen. Mhm. Was besonders schlimm ist, ist natürlich im Zuge des Fortschritts der Technik und im folgenden Fortschritt der Umweltverschmutzung werden die Katastrophen dann natürlich auch ein bisschen größer.
Mhm. Und zwar richtig,
richtig große, jetzt, ja. Aber es gab schon immer.
Natürlich.
Aber es gab immer schon Sachen, wo da konnte medial noch nicht so mit umgegangen werden. Oder es war noch nicht so präsent. Aber heute ist das überall präsent und so fort. Das heißt, was uns fehlt, wir hätten eigentlich im gleichen Maße, wie wir gelernt haben, mit dem Internet umzugehen und uns Meldungen und alles abzuholen, hätten wir eigentlich irgendwo hier lernen müssen, Tools zu entwickeln, wie wir das für uns filtern. Und genau das, was Carla nämlich fordert, nämlich, dass wir wissen, was ist eine wirkliche Meldung, was ist einfach auch eine Sensationsgier-Meldung, was ist richtig, was ist falsch und wie gehe ich damit um? Damit wird ja eigentlich jeder User allein gelassen oder er weiß einfach nicht, wie er das machen soll. Im gleichen Maße, wie er damit das aber benutzt, müsste er aber auch eigentlich sich selbst um sich selbst kümmern, um sich davor ein bisschen zu schützen.
Unser Gehirn ist so gebaut, dass eigentlich sämtliche Bedrohungen, die irgendwie visuell oder sonst wie einprasseln, wird von uns bemerkt. Und unser Gehirn verlangt auch mit Recht, wir müssen in irgendeiner Form das darauf reagieren und das auch verarbeiten. So. Nun gibt es Menschen, die sind sehr empfindsam, die kommen sehr leicht aus dem Gleichgewicht oder die sind gerade in einer labilen Situation, weil sie haben irgendjemanden verloren oder sind in ihrem Leben unsicher geworden. Und jetzt kommen diese Katastrophenmeldungen, wie in Australien meinetwegen oder Kriege, die näher rücken, all das. Und dann werden sie, und das kann tatsächlich passieren, fast traumatisiert. So ist das Fachwort. Vielleicht damals so ein kleinen für euch jetzt so für die Psychos, so ein kleinen Exkurs. Es gibt eigentlich drei Formen von Traumatisierung. Es gibt die primäre Traumatisierung. Das ist dann, wenn du wirklich Pech gehabt hast und du bist direkt Unfallopfer, du bist direkt körperlich auch betroffen und seelisch auch. Also du bist das Opfer. Das ist also der, die, wo das Trauma direkt dich auch betrifft. Mhm. Es gibt die sekundäre Traumatisierung. Das betrifft zum Beispiel Rettungsleute, Feuerwehrleute, die zum Einsatzort kommen und dann manchmal schreckliche Dinge erleben und sehen müssen, die dann auch traumatisiert sind. Mhm. Und dann gibt es die tertiäre Form der Traumatisierung. Das ist etwas, worüber wir jetzt reden. Mhm. Wenn du eben in den Medien, im Fernsehen schlimme Bilder siehst von brennenden Tieren, von Koalas, die am Sterben sind, auch das kann dich traumatisieren. Mhm. So. Und das bedeutet aber, dass du, wenn du empfindlich bist, du musst da einen Ausweg finden. Und das ist ja jetzt unser Thema. Was kannst du jetzt tun? Du merkst, wie ich auch, vorgestern war das, ich konnte nicht schlafen, ich Idiot, geh natürlich mal wieder und surf so ein bisschen am Handy, Annika verdreht die Augen, ja, guter Vorsatz, dass ich das
nicht mache. Hört wieder nicht auf Mami,
nein,
ne?
Nein, hört nicht auf Mutti.
Mutti hat gesagt, lass das nach, ne?
Und dann lande ich auf Instagram irgendwie auf eine australische Seite und sehe da so fürchterliche Bilder von verendeten Tieren.
Und da ist doch dann eigentlich die Nacht erledigt, ne?
Schlimm.
Ja.
Und ich liebe ja Koalas. Und Annika hatte selbst mal, Annika war ja mal in Australien und hat einen kleinen Koala auf dem Arm gehabt.
Ja.
Und erzählt, der hat gepupst.
Der hat gepupst.
Als er bei dir auf dem Arm war.
Ja. Ein kleiner Koala, ganz weich und leicht. Also leichter, als ich gedacht habe.
Ja.
Und weil ich hatte echt so eine Wuchtbrumme erwartet. Der war aber trotzdem ein richtiges Gewicht wie ein Tier.
Ja.
Und der war so anschmiegsam. Ganz süß.
Das dann, war doch auch in so einer Auffangstation.
Ja, in einer Auffangstation. Ja, genau. Und so Verkehrsopfer und so, die quillen ja jetzt über.
Ja.
Und als ich den auf den Arm hatte, hat er gepuppt. Und das roch alles nach Eukalyptus.
Oh Gott.
Das war süß, wie so ein kleiner Hustinettenbär. Und
da gibt es da noch ein Bild von, ja.
Ja.
Mhm. Oh, süß. So, und ich also nachts dann und sah dann diese fürchterlichen Bilder und auch so komisch, ne? Dann konnte ich ja nicht sagen, so Schluss jetzt, sondern ich sagte weiter und weiter und dann war die Nacht natürlich vorbei. Also. Mhm. Schon mal der Rat von mir an für mich selbst und für alle anderen auch, Medienkontrolle. Das heißt, wir wissen relativ gut, was in der Welt passiert. Nehmen wir Australien, nehmen wir Syrien, all das. Es reicht eigentlich, wenn du einmal am Tag dich informierst und häng nicht ständig am Handy und guck dir nicht nochmal ständig die Eilmeldung an und dies und das und jenes. Also ich würde sagen, einmal am Tag informieren, ja. Das ist auch notwendig, aber dann ist auch gut. Und nicht so wie ich, also nimm dein Handy, nimm dein Tablet und sowas irgendwo, wenn du abends ins Bett gehst, dann ist nicht das Letzte, was du siehst, verendende Koalas oder Kängurus, sondern irgendwas anderes, aber nicht das. Also Medienkontrolle ist das eigentlich das Wichtigste.
Ja, aber die ist ja relativ schwierig. Deswegen ist es ja relativ schwierig. Ich bin ja, wie gesagt, der berühmte Dinosaurier unter allen und für mich ist das gar kein Problem. So, weil ich eben nicht im Internet ständig unterwegs bin.
Ja.
Bin ich nicht. Obwohl ich ja auch als Journalistin dann nachgucke oder so, aber ich gehe ja ganz gezielt vor.
Ja.
Ich suche nur das, was mich interessiert und ansonsten benutze ich das einfach nicht weiter.
Ja.
Also ich surfe da nicht rum, ich bin nicht auf Instagram oder Facebook oder sowas.
Ja.
Ich mache das eigentlich noch so nach alter Manier, wie man früher die Tagesschau anguckte.
Ja.
Mache ich sogar heute noch, dass ich mir die Tagesschau dann angucke.
Ja.
Oder ich dann eben einmal gezielt irgendwo hingucke,
auf
irgendeine Zeitungsseite und dann ist gut.
Ja.
Mir geht natürlich einiges flöten, aber ich fühle mich jetzt nicht so stabil, weil ich ja auch länger krank war, dass ich mir jetzt wirklich alles antun kann. Mhm. Das kann ich nicht vertragen.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen Selbsthygiene. Verdrängung, der Mensch ist ja sehr prima da drin, dass er gut verdrängt. Einfach
muss er auch, um gesund zu bleiben, muss er ein gewisses Maß an Verdrängung.
Ja, aber das Hirn ist auch, oder der Mensch ist auch in gewisser Maße ein bisschen faul.
Ja.
Also er macht Dinge eigentlich gerne automatisch.
Ja.
Also keiner denkt über das Zähneputzen nach, das macht er einfach.
Mhm.
Wenn wir morgens den ganzen Ablauf, den wir so morgens machen, frei entscheiden würden und über alles nachdenken, dann würden wir wahrscheinlich alle erst um 11 zur Arbeit kommen, wenn überhaupt, weil wir dann entscheiden, da müssen wir nicht hin. Und das heißt, wir brauchen automatisierte Abläufe, die haben wir auch. Die machen uns das Leben auch leichter. Und wir sind faul. Wir greifen eher auf automatisierte Dinge zurück, als dass wir uns jetzt damit beschäftigen, neue anzufangen.
Mhm.
Und deshalb würde einfach im Grunde genommen, würde das zu uns passen, dass wir uns gar nicht mit so viel Mist beschäftigen, sondern den automatisierten Vorgang einfach machen, so wie wir das halt immer machen, und dann ist gut. Uns also gar nicht so viel von sowas reinziehen. Aber da ist auf der anderen Seite aber dieses Triggern, dass es uns ja irgendwie anspricht und aufregt.
Und das hat auch einen Grund und auch eine Wurzel. Also nochmal, Katastrophen, Gefahren, Unfälle, all diese Sachen sind wichtig, dass wir die wahrnehmen, um uns entweder zu schützen oder um draus zu lernen oder solche Sachen. Ne? Also von daher, man muss es bewusst, sich da ganz bewusst und ganz konzentriert diesen Medieninhalten aussetzen. Das andere ist aber, was ich, also neben diesen jetzt nicht mal nachts durch die Gegend surfen und so, ist auch das Zweite, zu überlegen, wie kann ich trotz allem aktiv werden, weil nämlich die Empathie, also dieses sich einfühlen auch in solche Katastrophen beziehungsweise in Menschen und Tiere, die dann leiden, die ist ja auch sehr menschlich und sehr wichtig. Wie kann ich denn in meinem Rahmen etwas tun, damit die Katastrophe oder mein Teil dazu beitragen, dass ich so einen Solidaritätsbeitrag leiste? Also wie kann ich dazu meinetwegen in Form von Spenden oder in Form auch sich zu engagieren, auch was Umweltschutz angeht, wie kann ich sozusagen mich engagieren und damit das Gefühl haben, ich habe die Katastrophe auch ein Stückchen unter Kontrolle oder ich tue was dazu?
Also bestes richtig. Beispiel, um das zu verstehen, wie wir da ticken, ist eigentlich, dass wir Flugangst haben, uns aber mühelos hinter Steuer sitzen.
Ja.
Und das ist eigentlich Quark, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit dem Flugzeug runterfallen, ist gering im Gegensatz zu einem Autounfall. Trotzdem machen wir das so, und auch unsere Psyche empfindet das so, weil das hat was mit dem Sicherheitsgefühl zu tun. Und da waren wir ja in der letzten Folge schon dabei. Dieses Sicherheitsgefühl, das ist das wichtigste Gefühl, was wir brauchen. Diese Geborgenheit. Und dieses Sicherheitsgefühl, das gehört einfach zur Grundausstattung bei einem psychisch gesunden Erwachsenen. Ja. Und wenn diese erlebte Geborgenheit, das ist auch die Basis unserer Selbstüberzeugung, dass wir also Achtung und Respekt verdienen und so weiter, und wenn das erschüttert ist, dann haben wir ein Problem, weil aus dieser Selbstsicherheit und diesem Geborgenheitsgefühl, da resultiert unter Widerstands unsere Kraft. Unsere Widerstandskraft. Und wenn wir die nicht richtig haben, dann können wir diesen ganzen Bildern auch nicht so wirklich trotzen. Das heißt, eine Sache ist natürlich dagegen, wenn man sich davor ein bisschen schützen will, dass man versuchen muss, in sich selber ein bisschen mehr zu ruhen, in sich selber ein bisschen mehr zufrieden zu sein, ein gewisses Geborgenheitsgefühl aufzubauen. Und dazu ist wichtig, dass, was wir auch letztes Mal schon gesagt haben, dass wir einen sicheren Hafen haben, dass wir dieses Sicherheitsgefühl durch unsere Familie haben, durch uns selbst, durch äußere Umstände, durch einen Ort, wo wir uns geborgen fühlen und so weiter. Und dass wir von diesem Ort aus, wenn wir diese Nachrichten dann hören und diese Erschütterung unseres Sicherheitsgefühls dann haben, dass wir das so ein bisschen dann rauskicken können und sagen, dies ist aber mein Ort und da lasse ich das wirklich nur kontrolliert hinein. In meine Geborgenheit will ich das nicht so viel. Und das ist ja das, was die meisten so aus dem Tritt bringt, weil der Computer gehört mit zum Geborgenheitsgefühl heute bei vielen, weil sie da immer zu, da haben sie ihre Freunde, da haben sie ihr halbes Leben ist auf dem Smartphone, auf dem Tablet, im Computer, und ausgerechnet da bricht jetzt dies rein. Das ist genau vergleichbar mit einem Trauma wie eine Wohnung, wo ein Schrapnell in die Wand fällt. Das ist also, oder irgendeine Waffe oder irgendwas, das wird bedroht. Der eigene Kokon wird durch solche Meldungen bedroht. Und das macht dieses Unsicherheitsgefühl und die Hilflosigkeit aus.
Und wir brauchen das Gefühl, um einigermaßen gesund zu bleiben, dass auch unsere Zukunft einigermaßen sicher ist. Und durch diese ganze Umweltkatastrophe, die ja realistisch, die Hochrechnung und so weiter, sind ja realistisch ohne Ende. Und wir spüren es ja selbst, ist auch, gerade auch bei jüngeren Leuten, ist dieses Gefühl, meine Zukunft ist unsicher, existenziell unsicher, ist sie erschüttert. Und das macht richtig Probleme. Also
weil, nochmal ganz kurz, weil wir befinden uns jetzt hier in einem Bereich, wo man von einem kollektiven Trauma reden kann.
Ja.
Das ist ja nicht mehr der Einzelne. Natürlich, jeder Einzelne erlebt es für sich allein, aber ihm ist auch klar, das erleben die anderen genauso. Ja. Redet er ja drüber, chattet er drüber, hört er, telefoniert er. Also es ist klar, wir unterhalten uns über diese Themen. Das ist ein kollektives Trauma, ähnlich wie der 11. September oder ein Krieg oder Verfolgung oder der Tsunami oder so. Das ist kollektiv, also das empfinden weltweit die Menschen ähnlich.
Also wichtig, die Balance zu finden zwischen realistisch sein, also auch nicht jetzt die Augen und die Ohren nur zumachen, sondern das auch wahrnehmen, möglichst aktiv sein, egal ob man spendet, ob man sich einer Initiative anschließt, dann aber auch wieder auf der anderen Seite sagen, okay, das ist die eine Seite des Lebens, die andere Seite ist aber, wenn ich Glück habe, meine Freunde, meine Familie, mein Job meinetwegen, meine Beziehung, all das, wo ich mich geborgen fühle. Das darfst du trotz aller Katastrophen eben nicht aus dem Blickwinkel, das muss gepflegt werden und auch ohne schlechtes Gewissen zu sagen, das ist mein Rückzugsgebiet, mein Refugium und da lasse ich jetzt auch mal die böse Welt draußen und regeneriere mich da auch und beschäftige mich auch mal wirklich mit schönen Dingen, mit Sachen, die mir einfach Spaß machen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Also es nützt keinem, wenn du jetzt hier in Panik und Trauer und schlechter Laune oder depressiv durch die Gegend läufst und die Welt ist schlecht und ja was. Du brauchst also Energie, um auch die Welt verändern zu können.
Aber was ich finde, ich bin ja so ein eher offensiver Mensch. Rückzug ist natürlich eine Möglichkeit, aber ich finde jemand nicht so, also das ist eine Sache, um sich mal so ein bisschen Kraft zu holen, aber ich finde ja immer diese Realitätskeule ganz gut. Wenn ich das Gefühl habe, die Welt ist, also es gibt viele schlimme Dinge und ich hocke nur in meinen vier Wänden und bin sehr eingeschränkt da und dann habe ich auch nicht mehr das Gefühl dafür, wie groß die Welt eigentlich aus.
Ja.
Ich verliere die realistische Überlegung, wie weit ein Konflikt eigentlich weg ist.
Ja.
Wenn ich jetzt erstmal zu Fuß oder mit der Bahn oder ich weiß nicht wo, erstmal ein paar Kilometer zurückgelegt habe, dann merke ich plötzlich, wie weit diese Welt ist. Also wenn ich dann, Bekannte von uns, die waren ja gerade in der Dominikanischen Republik und sind über Paris geflogen und wenn die erstmal sagen, also so und so viele Stunden und dann nochmal und sind da irgendwie 20 Stunden unterwegs, dann kommt natürlich auch sowas, man, das ist schon ganz schön weit weg. Und Menschen, die sehr viel unterwegs sind, haben auch eigentlich ein besseres sind auch ein bisschen stabiler, was sowas angeht, weil sie einfach auch gleichzeitig überall auf der Welt auch positive Erfahrungen machen und merken, also der Vulkanausbruch, der ist dort an dem Ort, aber woanders, an vielen anderen Orten ist die Welt auch ganz normal. Es ist so, wenn diese Katastrophenmeldung kommt und einem geht so ein bisschen diese realistische Übersicht flöten, dann fokussiert man sich nur so auf diese Sachen. Und das hat man jetzt gerade gemerkt, wie die Leute, wie können denn das Dschungelcamp und ganz davon abgesehen, dass ich mich frage, wieso das überhaupt stattfindet. Das ist ja so ganz mein Ding. Ist natürlich auch die Sache, wenn bei uns eine Schneekatastrophe in Österreich ist, dann hören wir beide auf, nicht zu arbeiten. Also das ist ja, natürlich nehmen wir Anteil, natürlich spenden wir und überlegen, ob wir irgendwie helfen können. Aber wir wissen natürlich um die Distanz. Bei Kindern oder wenn du angeschlagen bist, gehst die Distanz flöten. Also muss man natürlich irgendwie versuchen, wenn einen das sehr betrübt, dass man wieder Distanz reinbringt. Und das geht natürlich einmal durch geistige Distanz, indem man ein Apparat ausmacht und ein bisschen zurückgeht und sich etwas positive Gefühle zufügt, aber auch durch Distanz, durch andere Erfahrung, indem ich zum Beispiel mein Selbstbewusstsein wieder ein bisschen auftanke, indem ich Dinge mit anderen Menschen mache, indem ich rausgehe. Das mag vielleicht irgendwie paradox klingen, aber genau das ist der Moment, wo ich das tun sollte.
Oder auch wirklich denn aktiv werden. Also Fridays,
und nicht nur in Bezug auf die Katastrophe, oder die jetzt ist, sondern so überhaupt
aktiv werden. Das Gehirn, wir Menschen sind ganz, ganz schlecht, was Wahrscheinlichkeitsrechnung angeht. Also ich war sowieso immer grottenschlecht in Mathe und was wahrscheinlicher, so ganz übel, gerade im Psychologiestudium.
Ich weiß, du willst jetzt auf die Wahrscheinlichkeit raus, dass ich das, was wir eben besprochen haben, einmal noch zu Ende führen.
Ja, oh.
Der ganze Punkt, das ist läuft ja unter Resilienz.
Ja.
Das heißt, genau. Wir müssen die Resilienz fördern bei uns selbst.
Die Widerstandskraft.
Und das, da brauchen wir das, was uns in Krisen stark macht. Mhm. Liebe, Geborgenheit, mhm. Halt, mhm. Wertschätzung, Trost, mhm. Lob.
Ja.
Also davon große Portionen ja. versuchen abzuholen. Und Überraschung, Überraschung, man kommt tatsächlich mit diesen Horrornachrichten etwas besser klar, mhm. weil man sieht, gibt auch noch einen ganzen Haufen anderes. Mhm. Und ich kann, wenn ich stabiler bin, damit ein bisschen besser umgehen.
Ja.
So, und jetzt kommen wir zur Wahrscheinlichkeit.
Aha, danke schön,
vielen Dank, Herr Thiel, ja. an dieser Stelle für Ihr Verständnis.
Ja, danke schön. Auf was gehen wir höflich miteinander um? Ne?
Ja, du Ratte, so, mach mal weiter.
Nein, nochmal, ne? Die Wahrscheinlichkeit, also dieses so, wenn du Flugangst hast, das weiß Annika selbst, aber Annika hatte echt Flugangst.
Oh, wie?
Und wenn du kannst hier kommen mit Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass wenn ich von Schleswig nach Hamburg fahre, die Gefahr tausendmal auf der Scheiße 7.
Ja, habe ich ja vorhin gesagt, ja.
Na, genau.
Aber es
und,
ist
und
einfach,
unser Gehirn ist da einfach nicht so gepolt.
Da, weil wir es mit Emotionen mehr zu tun haben.
So.
Ist einfach so und das ist nicht realistisch.
Nein.
Genauso wie kann jeder, dass bei uns jetzt hier der ein Buschbrand ist, völlig ausgeschlossen. Darum geht es aber auch nicht. Wir haben ja auch Mitgefühl. Und jetzt kommen wir zu der Sache, du kannst gleich nochmal über die Wahrscheinlichkeit reden, wenn du das möchtest.
Nee,
aber wie ist denn das jetzt eigentlich mit den Spiegelneuronen? Also, wir haben ja da so eine Theorie. Also es gibt ja diese Theorie, dass wir im Gehirn kleine Menschen haben, kleine Männchen, diese Neuronen. Und
Psychologie für Runaways.
Ja, für Beginn, ja. Für Anfänger. Mhm. Nein, wir empfinden, das ist ja ähnlich wie bei Horrorfilmen oder sowas. Mhm. Wir haben ja doch, wenn das richtig gut gemacht ist oder wir eben so eine Horrornachricht haben, wir haben ja doch schon das Gefühl, wir können das schlecht unterscheiden. Oder unser Hirn. Was ist realistisch oder real? Mhm. So ist besser real. Was ist wirklich? Und was ist jetzt nicht so ganz wirklich? Mhm. Also die Bilder sind es, die es triggern.
Die Bilder tausendmal mehr als irgendwas Geschriebenes.
Ja, ne?
So, und das ist eben halt das, was im Internet und Co., was dann kursiert, diese Bilder. Was du sagst, ist mit den Spiegelneuronen. Es war eine Zeit, das ist schon ein paar Jahre her, da war, große Meldung in der Psychologie. Ja, wir scheinen also Neuronen in unserem Gehirn zu haben, die tatsächlich alleine dadurch, dass wir Tätigkeiten sehen oder andere Sachen sehen, dass wir in der Lage sind, das zum Beispiel nachzuahmen. Mhm. Indem eben diese Neuronen in der Lage sind, sozusagen Tätigkeiten so umzusetzen, dass wir ohne viel Übung sogar Sachen denn nachahmen können.
Ich dachte, so, nachfühlen.
Und nachfühlen, aber zum Teil, und so war damals so die Theorie, sogar körperlich auch nachahmen können.
Also nachahmen habe ich nie gehört. Ich habe immer gedacht, nachfühlen.
Ja.
Dass wir also Dinge genauso fühlen, als wenn sie real passiert wäre.
So, und das ist, und wie gesagt, das war eine ganze Zeit lang.
Ja.
Jetzt gibt es da eine Gegenbewegung, die sagt, also Leute, so einfach ist es auch nicht. Ihr mit euren Spiegelneuronen, hört sich toll an, so heißen die nämlich. Ne?
Ja,
sie spiegeln praktisch das wieder, was sie durch die Sinnesorgane dann vermittelt bekommen. So einfach scheint es alles doch nicht zu sein. Egal, angenommen, es würde sie geben in der einen oder anderen Art, ist das eine Erklärung dafür, warum wir uns bei Horrorfilmen so, so, wir haben letztens wieder einen Fog, Nebel des Grauens gesehen, Annika und ich. Und Annika, du warst Zeuge, es haben sich bei mir bei bestimmten Szenen echt die Härchen an die Haare.
Ja, Leute, wirklich wie so ein kleines Starreschwein, waren die Haare oben. Das, und ich habe nur immer gelacht, weil ich habe den Film gesehen, da war ich noch ein ganz junger Mensch. Und ganz ehrlich, ich habe mich zu Tode geruht. Und als ich ihn jetzt gesehen habe, habe ich gedacht,
nicht. Aber
wieso hast du
dich... mich trotzdem. Ich bin sensibel.
Ja, und da sind wir bei dem entsprechenden Punkt. Diese ganze Spiegelneuronen-Geschichte ist eine Sache, aber ich glaube, was es viel mehr macht, ist ja die Empathie. Wir haben ja Mitleid, Mitgefühl, wenn da schlimme Dinge passieren. Wir fühlen ja mit den Menschen, mit den Familien mit,
mit den Tieren
und so weiter. Mhm. Und gerade in Koala, das darf man nicht vergessen, ist das
Kindchenschema
schlechthin. Also den paar Mal in Bedrängnis und uns geht das Herz über. Das ist ganz, das hat einfach was mit unserer Empathie zu tun.
Ja.
Und
auch als dieses, hast du das mitbekommen, dieses fürchterliche, dieses Affenhaus, was abgebrannt ist, Silvester, wo eben viele Affen zu Tode gekommen sind, die wo dann auch hinterher wirklich eine große Welle des,
ja, natürlich,
der Betroffenen des Mütter, wo Menschen praktisch, als wenn wirklich ja, Menschen gestorben sind. Und ich meine, Menschen sind nun mal unsere nächsten Verwandten. Mhm. Das ging ganz, ganz rum. Carla hat sich übrigens da auch noch mal zu geäußert, mhm, und hat auf einen Artikel hingewiesen, wie verbrecherisch das ist, solche Wesen, solche Lebewesen, mhm, wie Menschenaffen, Schimpansen und so weiter, in einen Zoo einzusperren. Dass es mit nichts gerechtfertigt ist und dass dass es ganz, ganz grausam ist. Nur mal so ein Nebenaspekt in Richtung Empathie.
Also zumindest so ein Haus. Also wir müssen natürlich auch Flüchtmöglichkeiten und alles haben.
Sie gehören irgendwo hin, aber nicht in einen Zoo.
Also naja, das ist heute, und das ist das Problem. Hm. Schon fast so, dass sie ja in der freien Wildbahn fast noch gefährdeter sind.
Ja, aber das ist eine Riesendiskussion. Und da
machen wir jetzt mal nicht das Fass auf. Nee.
Was wollte ich jetzt sagen? Also diese Fähigkeit zur Empathie, was uns auch menschlich macht, auch die Fähigkeit zu sagen, es ist wenn eine Bedrohung da ist, muss ich was tun. Das ist ja auch die natürliche Reaktion, ja, des Menschen auf Angst, ist Flucht oder Kampf. Und so ist es hier auch.
Also es geht ja auch bei der ganzen Geschichte auch nicht darum, dass diese Meldungen nicht mehr stattfinden. So, das kann es auch nicht sein, denn die Information ist ja, das ist ja schon wichtig, um zu wissen, wie unser Leben heute ist. Meine Meinung ändert sich ja auch in die Richtung, wenn ich jetzt sehe, wir haben da die Umweltkatastrophe in Dings, wir haben die Brände am Amazonas gehabt. Das heißt, dort entstehen Temperaturen, die können wir uns schon gar nicht mehr vorstellen. Da ist doch was. Ja. Und das wiederum beeinflusst doch unsere Meinung, ja, und auch in diesem Staat, in dem wir unsere Forderungen nach Umweltschutz oder sonst wo doch größer werden.
Ja, natürlich.
Und dass man denn realistisch auch mal guckt, was wird wirklich getan hier?
Ja.
Wo wird mit dem Mund viel geredet, aber wo wird mit den Händen wenig getan? Mhm. Und das, wenn man das dann so mal, dann beeinflusst uns das. Das heißt, es ist ja nicht so, dass wir diese Meldung nicht brauchen, oder? Indem wir sie alle verdrängen wollen. Es geht darum, einen Weg zu finden, irgendeinen gesunden Mittelweg, damit so umzugehen, dass sie uns nicht plattlegen.
So.
Und dazu gehört eben vieles. Und das einmal unbedingt, das, was wir besprochen haben, Selbstbewusstsein, die Geborgenheit, die wir brauchen, die Umrundung, unser Selbstwertgefühl, dass unser Selbstbewusstsein stabilisiert wird. Und aber auch die Medienkontrolle, Rückzugsorte, brauchen wir. Wir brauchen einen Rahmen, in dem wir uns wohlfühlen. Wir müssen uns eine Geborgenheit entweder zwischen Menschen in der Natur sowas machen. Wir müssen aber auch rausgehen oder sollten auch rausgehen, um realistisch anzugehen. Und wir sollten lernen, mit den die Medien einzuordnen, zu sehen, welchen Part hat das eigentlich in der wirklichen Welt. Wie groß ist das? Wie groß ist auch die reale Bedrohung für mich und meine Lieben?
Mhm.
Und da sind wir jetzt im Bereich von Mr. Thiel, der uns jetzt noch was über Wahrscheinlichkeit sagt. Nee,
der hasst Wahrscheinlichkeitsrechnung, weil ich das nie so richtig
Aber du hast doch den Artikel gelesen. Du wolltest mich doch auch wohl zum Dramatod quatschen.
Nein,
damit,
also
Mann.
Ich wiederhole es aber gerne nochmal.
Ja,
ich habe gesagt, dass der Mensch, was Wahrscheinlichkeits... ist doch nochmal ein Stückchen. Also nochmal... Dass der Mensch eben genauso wie ich auch es schwer hat, mit in Wahrscheinlichkeiten zu rechnen. Also für den ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, einem Terroranschlag anheimzufallen, gefühlt größer, als eben, wenn er über die über Zebrastreifen geht, übergemangelt zu werden. Was aber statistisch, aber das ist eben halt cool, ne? Das ist mathematisch vollkommener Blödsinn ist. Aber wir sind nun mal halt nicht nur logisch. Und Bedrohungen treffen uns eben immer so, ich wiederhole es auch das nochmal, so, dass wir sagen, das ist schlimm und da müssen wir was tun. Das ist auch Teil des Überlebenskonzepts der Menschheit, dass wir auf Bedrohungen und auf Gefahren möglichst schnell reagieren.
Aber es geht ja auch um die Wahrnehmung von Risiken. Und da sagt eben, es gibt eine Studie von zwei Professoren aus Köln, und Nürnberg, die haben zusammen festgestellt, eine Studie zur Wahrnehmung und Fehlwahrnehmung von Alltagsrisiken.
Mhm.
Und die haben festgestellt, dass die Wahrnehmung von uns Menschen von Risiken, die weicht systematisch von der Realität ab. Während Menschen dazu neigen, die Gefahr durch große Unglücke zu überschätzen unterschätzen sie weitaus realere Risiken, zum Beispiel die Gefahr, nicht mehr arbeiten zu können, nur als Beispiel. Das Dumme ist nämlich, unsere Wahrnehmung weicht oft von der Realität ab. Wir reagieren meist automatisch, nicht bewusst. Das ist das, was ich vorhin sagte. Auch das führt dazu, dass wir Risiken falsch einschätzen. Außerdem neigen wir Menschen dazu, unsere Fähigkeiten und Einflussmöglichkeiten zu überschätzen. Also seltene Ereignisse überschätzen wir.
Ja.
Häufige unterschätzen wir.
Ja.
Also das Risiko zum Beispiel an Krebs zu erkranken wird um das 13-fache unterschätzt. Obwohl es jeden zweiten Mann und 2 von 5 Frauen trifft. Oder nehmen wir Wasserschäden. Bei starkem Regen drückt sich das Wasser oben aus den Gullis und läuft in Häuser. Das sind oft Schäden, die wehtun. Es macht Sinn, sich dagegen zu versichern. In unserer Wahrnehmung passiert sowas aber immer nur den anderen.
Jo.
Ne?
Das also ist aber so, auch Psychohygiene. Ne? Die anderen haben Schuld. So.
Ja, das entspricht uns aber auch einfach nicht, in Wahrscheinlichkeiten zu denken. Machen wir nicht. Das ist ja eine statistische Sache.
Ja, Annika kommt aus Hamburg. Statistisch.
Die Evolution hat uns das einfach nicht beigebracht.
Nein.
Die meisten Menschen sind mir schon mit relativ einfachen Wahrscheinlichkeitsrechnungen völlig überfordert.
So, und dazu gehöre ich. Ich bin ein einfacher Mensch. Ich bin da vollkommen überfordert. Nee, es ist tatsächlich so.
Ja, aber trotzdem, da reagieren wir genau, und da ist das Internet. Das wollte ich nur sagen. Also du kannst eine Statistik über Autounfälle lesen und sagen, dass da hier sinkende Unfallzahlen haben und dass das alles wesentlich sicherer ist. Trotzdem haben wir Menschen den Eindruck, unser Verkehr ist so chaotisch wie noch nie, weil wir überall dann eher die Bilder von kaputten Autos sehen. Gib 3 Bilder von kaputten Unfallautos und sämtliche statistischen Unfälle sind weg. Wir haben den Eindruck, es ist viel größer.
Du hast noch nicht mal einen Führerschein. Du fährst kein Auto und du fährst auch nicht durch Hamburg. Fahr mal durch Hamburg, dann hast du sowieso den Eindruck, du hast nur Baustellen und nur Idioten um dich rum. Das aber nur mal so nebenbei.
Ja.
Ja.
Ich glaube, was das Problem einfach bei uns ist, ist, dass durch diese, das ist das, was ich eben sagte, mit dem Computer in unserem Wohnzimmer, durch dieses, dass wir das Gefühl haben, wir leben inmitten von Katastrophen. Also dieses Gefühl immer noch, das war irgendwo anders, was ich sagte, die Distanz auch mal wieder realistisch zu betrachten und so und die Wahrscheinlichkeit zu überlegen, dass das hier passiert und so weiter. Natürlich Mitgefühl zu haben, aber das auch ins Realistische zu bringen, ist ja weg. Wenn du von einer Bilderflut erdrückt wirst, die nur sofort auf dein Gefühlszentrum drückt. Und da bist du, und das, da ist das. Aber wir können uns ja natürlich auf der anderen Seite auch unsere Fähigkeit zur Verdrängung dann zunutze machen und einfach dann auch mal dagegen steuern und dann wirklich ganz bewusst auch zu sagen, so jetzt habe ich heute also schon, ich weiß nicht wie viele schlimme Sachen gesehen, jetzt steuere ich dagegen. Also süße Hundewelpen sind auf dem Programm und ich...
süße Hundewelpen. Rosamunde Pilcher im Fernsehen.
Ja, was zum Teufel, ich gönne mir jetzt wirklich nochmal dagegen ein irgendwie etwas, viele haben, das weiß ich, ich bin ja viel auf Pinterest, weil ich eben ein Bildermensch bin und wenn man, da kann man sich ja gerne auch solche Wohlfühldinger oder etwas einrichten, was man wirklich liebt. Also Länder, Bilder, die man gut findet. Weil diese Bilder haben eine ähnliche Kraft wie eben die Katastrophen und können einen Ausgleich bilden. Das heißt, man muss selber für sich auch eine gewisse optische Psychohygiene besorgen. Also ich tue das jedenfalls.
Das ist genau einfach, der richtige Ausdruck auch, ne? Psychohygiene, wirklich sauber machen.
Ja, richtig.
Nachdem so ein bisschen, du den ganzen Tag dein Gehirn vollgemüllt hast mit vielen Sachen, denn dass du sagst, so, ich mache jetzt mal sauber und versuch mich da mal so ein bisschen runterzufahren. Nochmal, es hat keiner was davon. Weder ein Koalabär noch irgendjemand noch, wenn du jetzt da trübsinnig durch die Gegend läufst und nur noch sagst, die Welt ist schlecht und ich mache nicht mehr.
Die Welt ist nicht schlecht, nur... Entschuldigung, der Berliner ist echt lecker. Sondern die Welt ist bunt und die Welt ist auch grau und die Welt ist schwarz, aber sie ist auch hell. Sie ist einfach so wie wir Menschen auch, in allen Facetten. Und es ist nicht möglich, ein Leben zu führen ohne alle Facetten.
Ja.
Jeder Mensch von uns hat mal Verstimmung, auch mal spürt auch mal Depression, spürt auch mal richtige Hochflüge. Jeder Mensch ist mal richtig niedergehauen und liegt in der Ecke. Und jeder kennt auch mal richtig ein Hochgefühl. Wir müssen einfach für uns selber sorgen, mhm. dass wir all die Facetten in unserem Leben akzeptieren mhm. und nicht versuchen, so dahinter unbewusst so dann nur einer Facette nachzugeben mhm. oder nicht, aber sie überhand werden nehmen zu lassen. Also mhm. in dem Moment, wenn ich merke, das wird, trudelt jetzt wirklich so in die dunklere Ecke, dass ich wirklich ganz bewusst versuche, auch gegenzusteuern. Und sage, ich brauche ja. Lichtmomente. Ich höre Psychologen beim Frühstück, weil die sind einfach fantastisch.
Ja, hat ja Carla gesagt, ganz richtig auch.
Ja, sind einfach.
Und ich sage jetzt schon mal schönen Dank nochmal, Carla. Und wir
ich liebe jede Lobhudelei.
Ja,
die lese ich mir immer wieder durch.
Und wenn großartig. Ihr mehr von Carla wissen wollt, guckt in die Show-News. Ja, da schreiben wir auch nochmal ein bisschen was zu. Aber nochmal diese Energie, die du brauchst, um auch was zu verändern, die ist wichtig. Also wir sind nicht diejenigen, sage ich jetzt auch einfach mal für Annika, die sagt, ach, nach mir die Sinnflut im wahrsten Sinne oder die Hitzewelle. Nein, aktiv werden, sich engagieren, das ist auch eine Form, das mag die Psyche auch sehr gerne, eben das Gefühl von, ich bin nicht nur hilflos, ich kann auch was dagegen tun.
Und wenn es darum geht, dass ich jeden Tag spazieren gehe, hab zum Beispiel irgendeinen Park in der Nähe, einen Wald in der Nähe oder sowas, und irgendwie kriege ich das jetzt hin, den Schweinehund zu überwinden. Den nehme ich dann an die Leine mit und versuche einfach, andere Bilder in den Kopf zu kriegen. Rauszugehen, frische Luft, vielleicht fange ich ja mit dem Radfahren an oder wie Tilly mit dem Joggen. Wenn das etwas ist für dich, wenn es deiner Persönlichkeit entspricht. Um einfach ab und zu andere Bilder auszulüften, Psychohygiene zu betreiben. Und Leute, keiner hat gesagt, dass das leicht ist. Ja. Also es geht nicht einfach so. Das ist es ja. Diese schlimmen Bilder kommen so leicht. Und die sind auch so leicht in unserem Kopf. Und es ist so schwer, dagegen zu steuern. Aber damit wir nicht in der Ecke hängen, müsste man das für sich selbst tun.
Also diesen Autopiloten, diesen Automatismus abschalten.
Ja.
Ich mache das wirklich heute Abend. Ich schwöre es euch, ich werde mein Handy ganz weit weg. Irgendwo, ich würde eine andere Steckdose fürs Aufladen nehmen und dann ist es nicht, und dann werde ich nicht, wenn ich nachts nochmal irgendwie für kleine Psychologen muss, dann wird hinterher nicht nochmal auf dem Weg zum Bett das Handy angeschaltet. No.
Vor allen Dingen, du bist ja eigentlich im Schlafmodus. Wieso reißt du dich dann wieder raus?
Ja, das ist vollkommen.
Ist eigentlich blödsinnig.
Aber da seht ihr in diesem Sinne auch, dass Psychologen auch nur Menschen sind.
Ja, das sind sie.
Doch, sind sie, ne?
Ja, machen auch alle Fehler. Das müssen wir einfach. Ja, wir machen alle Fehler erstmal selbst.
Ja.
Ja, so ist das eigentlich.
So, damit wir anderen Leuten dann sagen können, wie wir das besser machen.
Ja.
Nein, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ich mache jetzt gerade diesen Apparat hier aus.
Oh Mann, das ging jetzt aber abrupt, ihr Lieben.
Gibt es noch was Wichtiges, was wir zu sagen haben?
Nein, ich sage jetzt, ich muss meine Endlobhudelei doch loswerden für unsere Fans. Nein, für die Freunde da draußen. Leute, das war jetzt heute eine Menge Stoff für die Katastrophen. Ich kann nur hoffen, dass ihr euch um euch selbst ein bisschen kümmert. Wir haben euch lieb.
Ja.
Und das stärkt schon mal euer Selbstbewusstsein endlos.
Ja.
Und damit kommt ihr schon mal unglaublich gut mit dem heutigen Tag zurecht.
So.
Nein, nehmt euch immer Tag für Tag etwas Schönes vor. Jeden Morgen beim Aufwachen. Eine Sache, auf die man sich freuen kann. Tipp meiner Mutter.
Und das hat gewirkt.
Hat aus mir einen recht fröhlichen Menschen gemacht.
Doch, kann man sagen.
Ja? Und auch ich kenne Depressionen. Also das hat damit gar nichts zu tun. Mhm. Aber es erleichtert ein wenig die Psychohygiene jeden Tag. Ne? In diesem Sinne. Und so freut ihr euch jetzt wieder nächste Woche auf Psychologen beim Frühstück, wenn ihr diese beiden Knuddelbären wieder seht.
Ja. Ihr macht es gut. Und macht euch einen schönen Sonntag.
Macht euch einen schönen Sonntag. Genießt dann den Anfang der Woche. Ne? Bis nächste Woche. Jo, tschüss.